Hallo und herzlich willkommen zu Linksgrün versifft, wie immer mit
Ronja
und Luca. Wir werden heute über das Thema Polizei reden, aber vorher gibt es noch eine kleine Richtigstellung, nämlich zu unserem letzten Thema, das war Objektifizierung. Und zwar habe ich gesagt, dass vermutet, dass in Italien es deutlich mehr Feminizide gibt als in Deutschland. Mhm. Und habe sowas gesagt wie, es könnten sogar dreimal mehr sein. Das ist sehr, sehr falsch. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Also die absoluten Zahlen sind sogar genau gleich. Also es gibt fast genauso viele Fälle in Deutschland wie in Italien. Natürlich gibt es in Italien viel weniger Frauen. Also wenn man, und allgemein auch Menschen, also wenn man das sozusagen pro 10.000 Frauen sich anguckt, stimmt es schon, dass es in Italien 17% mehr Feminizide gibt. Also es ist ungefähr 17% höher. Aber trotzdem sehr interessant, also es ist nicht, die Spanne ist nicht so weit, wie ich dachte. Und das spricht auch dafür, dass es wirklich in Deutschland medial zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, anders als in Italien, wo es wenigstens viel diskutiert wird und oft diese Geschichten auch nationale Medienpräsenz erreichen. Also diese tragischen Feminizid-Ereignisse, was man in Deutschland, glaube ich, viel zu selten hört.
Ja, kriegt man fast gar nicht mit.
Fast gar nicht mit, genau. Genau, das dazu. Heute wollen wir aber über Polizei reden. Wir werden die Themenblöcke, die Entstehungsgeschichte beleuchten. Einmal die Aufgaben, Pflichten und Rechten. Also Rechte der Polizei. Super. Nicht die Rechten in der Polizei, aber das vielleicht
wir auch.
Drüber
reden.
Das Gewaltmonopol, beziehungsweise allgemein über die Polizeigewalt reden. Und als letztes wollen wir ein bisschen über Reformen, alternative Konzepte und auch über die Abschaffung der Polizei reden. Alles als mögliche Themenblöcke für die Zukunft. Wie immer, falls ihr noch Anmerkungen, Anregungen oder Feedback habt, bitte immer gerne per E-Mail an hallo@linksgrünversifft.net. Grün wie immer mit UE. Wir freuen uns über das Feedback und über jegliche Post. Also immer gern her damit. Und jetzt kann es auch losgehen.
Links grün versifft.
Vielleicht ganz kurz, bevor es losgeht, noch ein, zwei Worte dazu. Was ist überhaupt die Polizei? Damit alle wissen, worum es geht. Also die Polizei ist die ausführende Staatsgewalt in Deutschland. Also sie ist Teil der Exekutive. Wahrscheinlich wissen die meisten von euch das, aber ich sage es trotzdem noch ganz kurz, einfach weil es dazugehört. Wir haben in Deutschland eine Gewaltenteilung. Es gibt drei Gewalten. Es ist die Legislative, die schreibt die Gesetze und wird vom Bundestag und dem Bundesrat gebildet. Es gibt die Judikative, die interpretiert die Gesetze und stellt dann sicher, dass sie auch gerecht angewendet werden. Das sind dann die Gerichte und das Bundesverfassungsgericht. Und dann gibt es eben noch die Exekutive, die die Gesetze umsetzt. Und dazu gehört die Polizei und zusätzlich auch noch die Regierung und die Verwaltung. So, das vorab und dann kann es jetzt losgehen.
Darf ich ganz kurz da einhaken, Ronja, weil ich es wirklich interessant finde, nur als kleiner Klugscheißer-Bemerkung. Wusstest du, dass offiziell in Deutschland keine Gewaltenteilung herrscht, sondern Gewaltenverschränkung?
Okay, nee, das wusste ich nicht.
Ja, das ist echt strange. Aber deswegen können zum Beispiel in Deutschland auch Abgeordnete, die ja eigentlich Legislative sind, auch Teil der Regierung sein und Exekutive sein.
Okay.
Das ist wirklich spannend. Das geht in anderen Ländern nämlich nicht. Und es gibt auch gerade in der Linken Leute, die das nicht gerne wollen. Zum Beispiel die Grünen hatten das früher, diese Trennung von Amt und Mandat.
Ja, stimmt.
Eigentlich am Rande. Aber ich wollte nur sagen, weil das wird auch oft in Deutschland gesagt, aber so ganz technisch, das ist vielleicht auch eher ein Rechtsbegriff. Natürlich gibt es hier auch irgendwie Instanzen, die einander kontrollieren und so. Und die Macht ist verteilt. Und das ist hier, glaube ich, damit gemeint. Aber
na klar, ganz klar.
Es gibt sozusagen keine offizielle verfassungsgetreue Gewaltenteilung.
Ja. Und wenn natürlich wahrscheinlich schon besser, wenn es ganz konkret eben auch personell getrennt wäre.
Ja, hat wahrscheinlich alles Vor- und Nachteile. Aber gut, gehen wir zur Polizei.
Genau. Los geht's mit der Entstehungsgeschichte. Und natürlich könnte ich jetzt, wie letztes Mal, auch wieder vor der Sesshaftwerdung anfangen, denn man weiß nicht so genau, seit wann es die Polizei gibt. Aber damit will ich euch heute nicht langweilen, sondern wir konzentrieren uns mal ein bisschen auf die jüngere Zeit. Und zwar auf die Nachkriegszeit in Deutschland. Also mit dem Untergang des NS-Staates im Jahr 45 war quasi die Polizei gezwungen, sich neu zu orientieren oder beziehungsweise die Behörden waren gezwungen, eine neue Polizei aufzubauen. Weil eben während des Nationalsozialismus die Polizei die staatliche Institution war, die am engsten mit dem Nationalsozialismus verknüpft war. Das war eben die Gestapo, das ist ja quasi auch ein Synonym für den Polizeistaat. Und diese wurde dann während den Nürnberger Prozessen zu einer verbrecherischen Organisation erklärt. Allerdings muss man dazu sagen, dass das halt wirklich nur für die Gestapo gilt und nicht für die restliche Polizei, was ziemlich problematisch ist, weil eben die ganze Polizei in Nazi-Deutschland sich am 100.000-fachen Mord schuldig gemacht hat und das quasi dann so in der Nachkriegszeit ein bisschen verschwiegen wurde oder auch verharmlost wurde. Und die vier Besatzungsmächte mussten dann quasi eine neue Polizei aufbauen, die schnell funktionsfähig war und haben dann das quasi ihrem eigenen politisch-ideologischen Standpunkt nach entschieden. Und insgesamt kann man sagen, dass das in Ostdeutschland, also in der DDR dann, in der späteren DDR, zunächst besser funktioniert hat. Da hat eine komplette Umstrukturierung stattgefunden und auch ein kompletter personeller Wandel. Und in den anderen besetzten Gebieten in Deutschland hat das nicht so gut geklappt. Da wurden teilweise die gleichen Personalien wieder rangezogen, was eben dann zur Folge hatte, dass da wieder Menschen in wichtigen Positionen waren, die halt auch in Nazi-Deutschland sozialisiert wurden und gedient hatten, die teilweise eben wirklich auch an nationalsozialistischen Massenverbrechen beteiligt gewesen waren. Also da, ja, keine Ahnung, kann man natürlich sagen, dass da die Struktur sich irgendwie gewandelt hat, aber wenn die gleichen Köpfe dann noch drinstecken, hat da nicht wirklich ein ideologischer Wandel stattgefunden. Vielleicht ist das auch immer noch quasi das Problem, warum wir heutzutage so ein Problem mit Rechten in der Polizei haben, weil die Polizei nie wirklich entnazifiziert wurde in Deutschland. Insgesamt ist die Polizei in Deutschland mehr oder weniger gleich organisiert. Also es gibt die Schutzpolizei, die Wasserschutzpolizei und auch die Bereitschaftspolizei und die Kriminalpolizei. Und zunächst waren dann die ganzen Polizeien erst kommunal organisiert und sind nach und nach verstaatlicht worden. Bis 1960 war die Ausbildung in der Polizei sehr, sehr militärisch geprägt. Also ich habe da einen Satz gelesen, Patriarchen sorgen für Ordnung, Sauberkeit und Kameradschaft. Kann man sich gleich irgendwie vorstellen, ja, was das ist. Klingt für mich jetzt nicht so richtig sympathisch. Leider ein Disclaimer und Fun Fact, ich habe mich mal bei der Polizei beworben. Als ich 19 war, wollte ich gerne zur Polizei gehen.
Wirklich, Ronja?
Ich bin sehr froh, dass es nicht dazu gekommen ist.
Meine Güte.
Aber
vielleicht wäre das gut gewesen für die Polizei, dass du da bist.
Ich glaube, für die Polizei wäre es gut gewesen, für mich nicht.
Wahrscheinlich wärst du irgendwann da rausgeflogen.
Wahrscheinlich. Und eine Info, die ich rausgefunden habe in der Vorbereitung auf die Folge, die ich super interessant fand, ist, dass der GSG, also der Bundesgrenzschutz und auch das SEK, das Spezialeinsatzkommando der Polizei, das in den letzten Tagen auch sehr viel in den Medien aufgetaucht ist, dass die als Reaktion auf die terroristischen Anschläge der RAF gegründet wurden, da eben die herkömmlichen Polizeikräfte mit diesem Terrorismus überfordert waren. Das
und auch
krass.
Sehr gepatzt haben, ne, muss man sagen.
Ja. Also, ja, voll.
Also riesige Fehlleistungen da. Genau, ich wollte nur vielleicht zusätzlich noch sagen zu dir, zu dem, was du gesagt hast, natürlich gab es dann in der DDR dann später auch die Stasi,
ja,
natürlich nicht besser war als, ich habe auch mal ein Zitat gelesen, dass die viel, viel schlimmer war, als was die Gestapo je sich ausmalen konnte, weil die halt so einen totalitären Besitzanspruch über die BürgerInnen hatte und auch ganz schlimme Sachen gemacht hat, so psychologisch, so bei Leuten eingedrungen ist zu Hause nur da, also, und Sachen bewegt hat, nur damit die wissen, dass jemand bei ihnen zu Hause war.
Ja.
Und so, also wirklich so schlimme, auch psychische irgendwie Schikanierung und natürlich nicht schön, wissen alle. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich glaube auch, trotzdem muss man sagen, gibt es natürlich eine natürliche Nähe der Polizei zum eher rechten, autoritären Gedankenspektrum. Auch jetzt unabhängig von Nazis, auch in anderen Ländern, die nie eine Nazi-Regierung hatten, ist es natürlich eher so, dass jetzt nicht die anarchistischen Linken bei der Polizei sind, sondern irgendwie so ein bisschen mehr diese konservativen Law-and-Order-Leute.
Ja,
macht irgendwie auch Sinn. Aber ja, deswegen ist es trotzdem, ich glaube, darüber werden wir auch später nochmal reden, ist natürlich liegt dann der Verdacht nahe, dass es deshalb auch irgendwo ein institutionelles, strukturelles Problem gibt.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist halt so ein Henne-Ei-Problem. Also einerseits werden natürlich von der Polizei eher Leute angezogen, die eben gerne auch Befehle ausfolgen, die halt vielleicht eher so rechtes Gedankengut in sich tragen. Und dann aber auch Leute, die vielleicht noch gar nicht so gefestigt sind in ihrer Weltsicht, werden natürlich dann durch das System Polizei auch nochmal darauf gedrillt, halt quasi einfach zu gehorchen und nicht selbst nachzudenken, ob vielleicht Dinge problematisch sind. Also,
und vielleicht noch schlimmer, die eben nicht so drauf sind, werden auch relativ schnell rausgeschmissen.
Ja, stimmt,
oder
genau,
man sorgt irgendwie dafür, oder die trauen sich dann nichts zu sagen, weil sie direkt auch von den anderen sozusagen Konsequenzen fürchten müssen. Ne?
Ja, total. Also werden halt dann alle so quasi auf Spur gebracht.
Ja.
Dann noch zwei weitere Punkte, die ich interessant fand in der Vorbereitung, ist, dass heute wohl in Deutschland die Polizei die staatliche Institution ist, zu der die BürgerInnen das größte Vertrauen haben. Das hätte ich so gar nicht gedacht einfach, aber gut, ist wahrscheinlich auch, weil ich mich in linken Kreisen bewege und dass da natürlich nochmal ein bisschen was anderes ist. Und natürlich muss man auch dazu sagen, das gilt sicherlich nur für BürgerInnen, die halt auch irgendwie mit dem Status quo konform sind. Also ich kann mir sehr vorstellen, dass das für rassifizierte Menschen nicht so ist, dass die ein großes Vertrauen in die Polizei haben und eben linke Menschen auch oft nicht.
Ja, das finde ich auch spannend. Also irgendwie, ich bin oft frustriert, wenn ich mit anderen Leuten über die Polizei rede, weil ich das Gefühl habe, da herrscht so ein sehr großer, irgendwie so eine Ehrfurcht und Respekt. Ja. Und ich höre immer, also das ist auch eine Sache, die mich stört. Ich glaube, immer wenn ich irgendwie Kritik gegenüber bestimmten polizeilichen Aspekten nenne, da kommt oft, aber das ist so ein harter Job und das ist irgendwie so schwierig. Ja. Und das stimmt ja auch alles, ne? Klar. Also ich meine, natürlich ist es irgendwie auch ein Scheißjob und irgendwie hat das auch extrem schwierige Konsequenzen und man muss irgendwie Gewalt anwenden, aber nicht zu viel und auch nur im richtigen Maß und auch nicht. Also natürlich sind das immer Brennpunktsituationen oder oft. Aber ja, deswegen, also ich glaube, man muss irgendwie so eine nuancierte Sicht darauf haben. Man darf sagen, es ist ein schwieriger Job und irgendwie, das ist irgendwie nicht das absolute Böse, dass Leute das machen. Aber man darf auch wirklich Kritik ausüben und es gibt viele blinde Stellen und viele Sachen, die in Deutschland nicht gut organisiert sind und auch sozusagen strukturell problematisch sind und die muss man halt anprangern dürfen.
Auf jeden Fall.
Ohne dass dann direkt kommt, weiß ich nicht, dass das sozusagen ein harter Job ist. Also das ist irgendwie klar, dass das ein harter Job
ist. Total.
Und auch zum Beispiel, also Gewalt gegen Polizisten, PolizistInnen ist ja wirklich auch ein Thema und ist auch eine Sache, die gefährlich ist und übrigens gegenüber allen so First Responders, weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber ne, so Leute wie Feuerwehr, Kräfte oder irgendwie NotärztInnen, das ist wirklich ein Problem, aber das lenkt ja nicht davon ab, dass es auch wirklich Probleme gibt, die sozusagen von der Polizei selbst kommt.
Voll, total. Also ich musste auch an eine Situation denken, da war ich bei einer Demo, das war irgendwie am Anfang von Corona bei so einer Schwurbler-Demo und ich war dann bei der Gegendemo dazu und da war wirklich auch sehr, sehr viel Polizeigewalt da, also eben die sind wirklich einfach reingegangen, wir standen da.
Warte, bei der Gegendemo?
Bei der Gegendemo, ja. Natürlich, ich würde noch nicht in die Schwurbler-Demo reingehen.
Nur um das nochmal klarzustellen.
Also wir standen, ich war zu zweit da mit einer weiteren Person, wir standen da aber in einer relativ großen Gruppe und auch, keine Ahnung, eine Stunde schon standen wir da alle einfach friedlich nebeneinander rum und die Polizei kam rein mit 20 Leuten, ist auf einen Typen da losgegangen, hat den mitgeschleift, der ist hingefallen, dann haben die den wirklich hinter sich hergezogen und so, also richtig brutal vorgegangen und das haben die dann dreimal gemacht. Es war wirklich schwer zu ertragen und schwer anzusehen. Und dann habe ich das auch Leuten aus meinem Umfeld erzählt und die haben dann auch gesagt, ja nee, aber dann hat der ja auf jeden Fall vorher was gemacht, sonst wären die nicht so brutal vorgegangen und so. Ja. Und ich sage, Alter, ich war dabei, ich habe es gesehen mit eigenen Augen. Wieso glaubst du mir nicht? Wieso glaubst du sofort der Polizei, obwohl du nicht mal dabei warst? Also da ist auf jeden Fall eine Schieflage in unserer Gesellschaft vorhanden. Und deshalb machen wir auch diese Folge, weil wir einfach darüber informieren wollen. Natürlich hat die Polizei in einigen Bereichen sicherlich ihre Daseinsberechtigung, kommen wir später nochmal drauf zurück. Ja. Aber die Polizei ist in vielen Dingen auch super problematisch und gefährlich. Und von ihr geht eine Gefahr aus für bestimmte Menschengruppen. Nicht für alle, aber für bestimmte Gruppen auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, das hat auch kulturell einfach viel mit so einem deutschen Zeitgeist oder allgemeinen kulturellen Geist zu tun. Die Deutschen sind natürlich nicht sehr aufmüpfig, ne? Und sind nicht
eher gehorsam.
Ja, eher gehorsam und respektieren Autorität und irgendwie konformistisch halt, ne?
Ja.
Also das ist, finde ich auch spannend, im europäischen Vergleich zu gucken, wie ticken die Leute, aber auch vor allem, wie ticken da die Polizei. Also zum Teil sind die viel brutaler, aber auch irgendwie vielleicht weniger. Und das, also es ist wirklich nicht so eine einfache Sache. Das ist irgendwie sehr gesellschaftsabhängig, habe ich das Gefühl.
Ja, ja, das glaube ich auch. Ein Zitat habe ich noch gefunden von einem US-Historiker, Sam Mitrani heißt er. Und das fand ich sehr interessant. Denn in den USA ist es so, dass die Polizei da ursprünglich eingeführt wurde, um Aufstände versklavter Menschen zu zerschlagen. Also quasi die reichen weißen PlantagenbesitzerInnen vor den Sklaven zu schützen.
Ich glaube, es waren eher Männer.
Ja, wahrscheinlich. Und er hat dann gesagt, wir sollten im Kopf behalten, dass der Ursprung einer Institution entscheidend ist. Und die Polizei wurde von der herrschenden Klasse geschaffen, um die ArbeiterInnenklasse und die Armen zu kontrollieren, nicht um ihnen zu helfen. Daran hat sich nichts geändert. Und natürlich kann man das nicht 1:1 auf Deutschland übertragen, das ist mir total klar. Aber zufälligerweise habe ich gerade heute in der Lage der Nation gehört, also ich wusste das auch schon, aber quasi nochmal in Erinnerung gerufen auch, dass eben die Verfolgung von Fahren ohne Ticket in Deutschland 10-mal härter verfolgt wird als Steuerhinterziehung, also auch Steuerhinterziehung im viel tausendfachen Bereich.
Ja.
Und es zeigt eben auch, dass bei uns auch quasi die Verfolgung und die Kriminalisierung von armen und mittellosen Menschen viel, viel stärker im Vordergrund steht und die Polizei viel mehr für sowas auch verwendet wird, als um quasi der reichen und der herrschenden Klasse irgendwie hinterher zu sein.
Ich meine, natürlich gibt es da auch ein Machtgefälle, wie überall in der Gesellschaft.
Na klar.
Und da werden bestimmte Sorgen und vielleicht Straftaten auch ernster genommen als andere. Genau, dann reden wir vielleicht als nächstes einmal kurz über die Aufgaben, Rechte und Pflichten.
Ja.
Also was macht die Polizei eigentlich und wofür ist sie da? Ich glaube, sozusagen das, was jeder weiß, ist, dass die Polizei eigentlich da ist für die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit. Ja. Also die schützt zum Beispiel Demos oder es gibt die Verkehrspolizei, es gibt irgendwie ganz viele verschiedene Arten des Einsatzes. Eine andere Sache ist die Kriminalprävention, also die Abwehrung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Mhm. Also quasi Straftaten vorzubeugen und ja.
Ja, kann dann natürlich auch missbraucht werden, wenn dann quasi KlimaaktivistInnen in U-Haft gesteckt werden, um angebliche zukünftige Taten zu vereiteln. Aber ganz grundsätzlich ist Kriminalprävention natürlich auch eine ganz gute Idee.
Genau. Untersuchung ordnungswidriger und strafbarer Handlungen ist natürlich, gehört auch zu ihren Aufgabengebieten. Also sie müssen Ermittlungen jeder Art vornehmen. Sie arbeiten sozusagen den StaatsanwältInnen zu. Und sind sozusagen allgemein dafür da, private Rechte zu schützen und Eigentum und Delikte aufzuklären.
Das finde ich ist auch so ein interessanter Punkt, weil es ja eben auch darauf ankommt, was sind denn die vorherrschenden gesellschaftlichen Zusammenhänge bei uns gerade. Und hat die Polizei halt die Aufgabe, mehr oder weniger den Status quo zu erhalten. Also man hat irgendwie immer so das Bild von der Polizei, dass sie da ist, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Aber das stimmt natürlich nicht, denn also sie sorgt dafür, dass die Gesetze, die wir haben, quasi ausgeführt werden. Ja. Und aber wenn halt die Grundlage quasi schon ungerecht ist, was in vielen Fällen definitiv so ist in Deutschland, zum Beispiel Asylrecht oder so, dann sorgt die Polizei halt dafür, dass Ungerechtigkeiten quasi durchgesetzt werden. Das ist
klar, sie sollen auch nicht, dass die Gesetze sozusagen interpretieren, sie sollen sie halt anwenden, wie sie stehen.
Ja,
ne?
Genau. Ja.
Das ist auch dieser beliebte Satz, ich mache hier nicht die Regeln, sozusagen,
ich führe sie nur aus.
Was natürlich auch ein guter Deckmantel ist für jegliche Schikane. Aber gut, anderes Thema, wozu wir gleich noch kommen. Will dem nicht zu viel vorweggreifen. Und ich glaube, einer der wichtigen Punkte ist eben, dass die Polizei offiziell das Gewaltmonopol des Staates besitzt und sozusagen die einzige offizielle Institution ist, die wirklich Gewalt anwenden darf im Inneren dieses Landes.
Genau, also eben auch wirklich körperliche Gewalt darf die Polizei anwenden. Natürlich immer unter Vorbehalt, also nur wenn die Situation das auch erfordert, die darf jetzt auch nicht willkürlich Leute zusammenschlagen. Aber grundsätzlich ist die Polizei die einzige Instanz in Deutschland, die wirklich physische Gewalt ausüben darf.
Und auch nur in dem Maße, in dem es erforderlich ist, um sozusagen das zu erreichen, was sie erreichen muss, ne? Und eigentlich nicht darüber hinaus sozusagen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der wichtigste Knackpunkt, dass eben Leute denken, sie haben es übertrieben. Und ich meine, das ist auch wirklich, glaube ich, was den Job halt zum Teil so schwer macht, weil man natürlich, es ist ja irgendwo trotzdem eine Ermessenssache. Man kann schon irgendwie gucken, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und wir werden nachher darüber reden, aber es gibt auf jeden Fall, glaube ich, auch Probleme, wenn es eben man der Meinung ist, dass es zu viel war, dass man dann auch sehr schlecht dafür sorgen kann, dass es da Konsequenzen gibt auf Seiten der Polizei.
Genau, es ist halt ein sehr ungerechtes Verhältnis und wir kommen dann jetzt einfach auch direkt schon zu dem nächsten Punkt, Gewaltmonopol beziehungsweise auch Polizeigewalt. Mhm. Kann man so nennen, wie man möchte. Ich nenne es lieber Polizeigewalt. Es ist ja ganz klar, dass eben private Akteure oder Gruppen in der Öffentlichkeit keine physische Gewalt ausüben dürfen und das ist auch gut so. Das soll eben auch sicherstellen, dass quasi die Anwendung von Gewalt im öffentlichen Interesse erfolgt. Also natürlich sollte es immer vermieden werden, dass Gewalt angewandt wird, aber manchmal kann es halt nötig sein. Also in einem ganz drastischen Beispiel, weiß ich nicht, wenn eine Geiselnahme oder sowas da ist, dann kann es natürlich nötig sein, da die Person, die halt diese Geiseln genommen hat, irgendwie mit physischer Gewalt unter Kontrolle zu bringen. Kann ich schon verstehen, dass das da nötig sein muss. Und dann ist es natürlich auch besser, wenn das Leute gemacht haben, die da auch in irgendeiner Art und Weise drin geschult sind, als wenn das jetzt du und ich machen, sage ich mal. Ne? So, kann ja auch mal was schief gehen. Wie du gerade schon gesagt hast, es muss immer in dem richtigen Ermessen sein und das ist super, super schwer zu beurteilen. Ich war mal bei einer Demo, das fand ich ganz interessant, da hatten wir auch ein bisschen so dann Probleme mit der Polizei und haben dann da uns so ein bisschen ein Gefecht geliefert, also Wortgefecht, nichts Handgreifliches. Und dann meinte die Polizei auch so, was habt ihr Linken immer gegen die Polizei? Wenn wir nicht hier wären, dann würde das Recht des Stärkeren gelten. Und da meinte ich auch so, aber was ist das denn hier? Also für mich sieht es verdammt danach aus, als würde das Recht des Stärkeren gelten, weil wir stehen hier quasi in Shorts und T-Shirts und ihr steht da mit Panzern und Schusswaffen und Teasern und was weiß ich nicht was und ihr schubst uns rum und schlagt quasi mit Knüppeln auf uns ein. Also was ist das, wenn nicht das Recht des Stärkeren? Ja. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass quasi als AktivistInnen, wenn man auf eine Demo geht oder so, dass man sich nicht mal so Schaumstoff um die Unterarme wickeln darf, um quasi die Schlagstockschläge irgendwie ein bisschen abzufedern. Ja. Das ist halt verboten, weil das als passive Bewaffnung gilt. Ja. Und also da siehst du dann schon, was das für eine Ungerechtigkeit ist, weil die PolizistInnen, die sind ja so krass gepanzert. Ist natürlich auch total fein, dass die gepanzert sind, aber halt dann den AktivistInnen zu verbieten, sich selbst zu schützen, das macht halt da echt ein unglaublich großes Machtgefälle auf. Und also wir sehen es ja auch immer wieder bei linken Demos, dass es dann da halt wirklich zu Handgreiflichkeiten kommen von Seiten der Polizei. Und ja, das ist einfach ein Unding und macht es wirklich schwer, da dann auch für Gerechtigkeit sich auf die Straße zu stellen, wenn man eben damit rechnen muss, dass man von der Polizei dann da schikaniert wird.
Ja, Demo ist da auch ein guter Stichpunkt. Ja. Ich würde das einmal gern anführen. Ein großes Problem in Deutschland ist, dass es extrem wenig Studien gibt zu Polizeigewalt. Voll. Und allgemein, ja, die Studienlage ist sehr schlecht. Es gibt eine, glaube ich, aus dem Jahr 2023 von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, die heißt Gewalt im Amt. Mhm. Es gibt auch mehrere Studien von der Uni, aber das sind mit die größten und neuesten, die es jetzt gibt. Und die gehen auch davon aus, dass es sozusagen ein Polizeigewaltproblem gibt in Deutschland. Und fand ich ganz spannend, also werden wir nachher nochmal bei Reformen drüber reden, aber überhaupt, wo Polizeigewalt erstmal stattfindet. Mhm. Und die haben gesagt, es kommt vor allem bei Großveranstaltungen vor, also vor allem Versammlungen, politische Aktionen, Demos und auch so Sachen wie Fußballspiele.
Ganz kurze Frage, also du meinst Polizeigewalt, wo die Polizei sich, okay, weil ich habe nämlich gelesen, dass es nicht, andersrum genau bei anderen Sachen stattfindet.
Nee, also nicht Gewalt gegen Polizei, sondern sozusagen
wo die Polizei Gewalt ausübt.
Genau.
Ja.
Mhm. Das betrifft ungefähr 20% der Fälle, also öffentliche Veranstaltungen wie Demos, Fußballspiele und so weiter. Und Einsätze außerhalb von Großveranstaltungen, zum Beispiel Konfliktsituationen oder Personenkontrollen, sind am zweithäufigsten. Mhm. Und in der Studie kam auch vor, dass das vor allem junge Männer betrifft, also die erfahren eher Gewalt. Mhm. Genau, ein anderes Problem ist laut dieser Studie, dass sich quasi in den letzten Jahren bei der Polizei ein Konzept der Eigensicherung etabliert hat. Und das heißt quasi, dass Dominanz und Durchsetzung betont wird und eben nicht Zurückhaltung. Und dass sozusagen Gewalt in der Polizeikultur oft halt als normal angesehen wird. Und dazu komme ich später noch, aber dass selten oder fast nie gewaltsames Verhalten halt zur Rechenschaft gezogen wird.
Ja.
Und dann gibt es noch Gründe, darüber reden wir vielleicht später noch bei Reformen. Was ich ganz interessant finde, ist eben, dass es vielleicht auch, um das psychologisch so ein bisschen zu erklären, die sagen, es gibt so eine Art Authority Maintenance Theory, die davon ausgeht, dass quasi dass eben auch in so einer Gruppe in der Polizei dann die Autorität eben gewahrt werden muss oder möchte.
Ja.
Und dass je mehr man quasi dagegen vorgeht oder das provoziert oder in Frage stellt, desto härter sind dann quasi auch die Konsequenzen.
Ja, krass.
Und desto mehr wird Gewalt halt angewendet, um diese Autorität halt wieder herzustellen.
Ja, okay.
Was, glaube ich, auch irgendwie Sinn macht, dass das dann auch auf so Demos und irgendwie Fußballspielen oder so halt am häufigsten dazu kommt, weil eben da natürlich auch diese Effekte vielleicht stärker sind, ne? Weil dann größere Gruppen auf die Polizei trifft, die fühlen sich stärker, sind vielleicht öfter junge Männer zum Beispiel beim Fußballspiel, die sind vielleicht auch selber gewaltbereiter oder aggressiver und dann lässt sich die Polizei vielleicht auch besser provozieren und dass sozusagen das dann nicht in Kauf genommen wird, sondern dass man dann umso härter dagegen vorgeht, ist halt, wird in dieser Studie zumindest als einer der Hauptgründe benannt.
Also ich finde das super spannend, weil ich nämlich gelesen habe, dass also wenn man sich jetzt mal die Gewalt gegen Polizeikräfte anguckt, was ja in der öffentlichen Debatte auch sehr präsent war in letzter Zeit, und zum Beispiel da die Silvesternacht in Berlin vom Jahr 22 auf 23 und solche Themen, was auch ein bisschen problematisch ist, dass diese Gewalt dann so stark mediale Aufmerksamkeit bekommt, aber die Gewalt, die von PolizistInnen ausgeht, nicht. Aber das ist auch nochmal ein anderer Punkt. Aber da habe ich nämlich gelesen, dass die Gewalt gegen PolizistInnen häufiger bei Ordnungsstörungen und Schlägereien und häuslicher Gewalt und sowas auftritt und eben gerade nicht, wie man denken würde, bei Demos und Fußballspielen. Und das ist total spannend, dass dann da quasi so ein Ungleichgewicht besteht. Also die Polizei verhält sich den Demonstrierenden gegenüber aggressiver, aber andersrum ist es dann eher in Einzelfällen, dass die Bevölkerung sich der Polizei gegenüber aggressiv verhält.
Das ist auch das zweithäufigste Grund, ne? Aber trotzdem, das ist schon spannend.
Ja,
also vielleicht auch, weil ich weiß nicht, wieso das, woran das liegen könnte.
Ja, weiß ich auch nicht so genau. Aber es wird ja auch immer so dargestellt, dass quasi von den linken Demos so eine Gewalt ausgehen würde und die alle halt nur dazu da wären, quasi um sich an der Polizei zu vergreifen. Und es scheint eben halt wirklich eine verzerrte Darstellung zu sein. Und ich wollte noch kurz auf den anderen Punkt eingehen, den du gesagt hast. Und zwar, dass eben die Polizei diese Autorität wiederherstellen will und deshalb dann auch oft sich gewalttätig verhält.
Ja.
Und da kam mir gleich so der Gedanke, dass das ja wahrscheinlich auch auf die Strukturen innerhalb der Polizei Polizei selbst zutrifft. Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel ich als Polizistin dabei bin, wenn meine Kollegin sich gewaltvoll verhält, ich dann das ankreide, dass ich dann quasi auch mit Autorität wieder quasi auf Spur gebracht werden soll, dass ich halt die Klappe halte, weil wir ja die Autorität sind und zusammenhalten müssen. Mhm. Und kann ich mir vorstellen, dass dadurch dann das eben auch nochmal verstärkt wird, dass halt die Leute, die vielleicht eigentlich das auch ungerecht finden, dass die Polizei selber sich gewaltvoll verhält, dann schnell mundtot gemacht werden.
Du meinst innerhalb der Polizei, ja, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Und ich glaube, da, also das kam auch in der Studie vor, die sagen, dass es so eine Korps-Mentalität gibt.
Ja, voll.
Und eben so, man hält irgendwie die Ränge geschlossen, ja, und hält zusammen. Ja. Und eben übrigens auch mit der Staatsanwaltschaft. Mhm, und das ist klar, natürlich ein Problem, ne? Dass, ja, es, ja, eben auch, weil sie wirklich Anfeindungen und Gewalt ausgesetzt werden, dass sie dann natürlich sowieso eher so eine Kultur herrscht, dass man zusammenhält. Und leider greift die natürlich auch in diesen Fällen, wo wirklich Fehler begangen wurden.
Natürlich.
Und, ja, das macht es halt noch schwieriger. Und das finde ich auch interessant, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen so ein Teufelskreis ist. Wie du meinst, Fall, dass es das so ein Henne-Ei-Ding ist. Ja. Weil natürlich sind die Leute verlieren Vertrauen in die Polizei, ja, und haben vielleicht Vorurteile oder berechtigterweise vielleicht sozusagen vertrauen denen nicht. Und dadurch sind sie vielleicht gewaltbereiter oder eher sozusagen unkooperativ. Und, mhm, das führt wiederum dazu, ja, dass sich, ne, sozusagen diese Fronten verhärten und dass die Polizei, klar, dann auch wiederum härter durchgreift und so.
Voll.
Also irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist auch im Interesse der Polizei, dass sie sozusagen eigentlich eine andere Fehlerkultur hat.
Ja, natürlich, auf lange Sicht gesehen schon. Aber also aktuell, wie du sagst, findet, ja, da halt diese Verhärtung statt. Und ich habe da eine ganz spannende Anekdote beizutragen. Ich muss dazu sagen, ich kenne diese Geschichte nur aus dritter Hand. Also ich kann da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Das hat mir eine Freundin erzählt, und zwar ist ein Freund von ihrem Freund an einer Situation vorbeigegangen in Frankfurt, halt auf öffentlicher Straße, wo die Polizei einen Menschen sehr brutal auf den Boden gedrückt hat und da festgehalten hat. Und dann ist er erstmal stehen geblieben, hat sich das angeguckt und hat halt irgendwann gesagt, was passiert hier, was macht ihr da? Und da hat die Polizei ihn direkt aggressiv, also erstmal mit Worten quasi gebeten zu gehen, so, verschwinde hier, das geht dich nichts an, wir sind die Polizei, bla bla bla. Er hat sich dann aber nicht davon verschrecken lassen, sondern ist eben da geblieben, und es hat dann so geendet, dass am Schluss dann er auch noch mitgenommen wurde aus Präsidium. Mhm. Und irgendwann, naja, am nächsten Tag ist ihm dann halt klar geworden, also das war alles total nicht in Ordnung, was da passiert ist, und ist zur Polizei gegangen, um Anzeige zu erstatten, da wie quasi gegen ihn vorgegangen wurde. Und dann haben sie mehr oder weniger gesagt, ach ja, wie gut, dass sie hier sind, es wurde nämlich jetzt auch gerade Anzeige gegen sie erstattet, ja, sie haben dem Kollegen den Daumen gebrochen. So, ja, und dann, er ist aus allen Wolken gefallen, sagt so, nein, habe ich nicht gemacht, und hat sich dann auch Rechtsbeistand gesucht, ja, und der Rechtsbeistand hat dann auch gesagt, naja, normalerweise, wenn man dann eben die Anzeige gegen die Polizei fallen lässt, dann lässt die Polizei auch die eigene Anzeige fallen, also da merkt man schon, ja, das ist dann halt auch eine Taktik der Polizei, wenn sie angezeigt wird, Gegenanzeige zu erstatten, ja, wem glaubt man dann im Zweifel? In diesem Fall hat aber die Polizei nicht die Anzeige fallen lassen, sondern es kam dann wirklich zu einem Gerichtsverfahren und auch zu einer Verurteilung, also diesem Typen wurde dann unterstellt, ja, er hätte einer Polizeikraft die Hand gebrochen, und das ist ein Sozialarbeiter gewesen, der hatte dann eine Strafe und hat seinen Job verloren. So, also es, ja, ist wirklich so krass, kann sich das quasi hochspitzen, ja, wenn man probiert, einfach auf dem eigenen Recht gegenüber der Polizei zu beharren. Ja. Natürlich ist das eine Anekdote, die sagt gar nichts aus über Strukturen, aber ich finde schon, dass so Beispiele das manchmal noch ein bisschen anschaulicher machen. Hm. Deshalb wollte ich euch diese Anekdote hier ganz gerne erzählen.
Nee, und also ich wollte das eigentlich später noch ausführen bei Reform, aber wir können das ja jetzt auch noch mal ein bisschen vorziehen. Ich habe auch gelesen, in einem Artikel, da hat auch ein bestimmter Rechtsanwalt auch gesagt, man soll ausdrücklich nicht konkrete Personen beschuldigen, mhm, weil eben dann sehr oft es dazu kommt, dass dann Gegenanzeigen entstehen, krass, gerade zu Beleidigungen, Verleumdungen, üble Nachrede und Vortäuschen einer Straftat oder falscher Verdächtigung. Und dass stattdessen, dass er empfiehlt, quasi den allgemeinen Sachverhalt zu schildern und so aktiv das eigene Recht einzufordern. Mhm. Also dass wirklich auch schon Anwälte sozusagen, ja, dann davon abraten, mhm, überhaupt Rechtsschritte einzugehen oder wenn, dann irgendwie das so zu ändern, dass eben keine Personen explizit beschuldigt werden. Selbst wenn man selber weiß, dass es diese Person war, zeigt ja auch schon, glaube ich, die Größe des Problems.
Voll, also, auf jeden Fall.
Sozusagen ist es so aussichtslos oder so schwierig, da überhaupt rechtlich vorzugehen, dass viele Leute halt natürlich gar nicht erst diesen Schritt gehen, weil sie wissen, es bringt halt einfach nichts.
Ja, klar. Ist halt David gegen Goliath, ne? Auf, ja, jeden Fall. Da legt man sich dann wirklich mit der stärkeren Person an. Und also deshalb nochmal, ich finde, es ist super wichtig, dass quasi jede Anwendung polizeilicher Zwangshandlungen kritisch hinterfragt wird, weil es Also die ausgeübte Gewalt wird nicht transparent bearbeitet, nicht mal innerhalb der Polizei, aber schon gar nicht öffentlich einsehbar. Und es gibt auch keine externen oder unabhängigen Kontrollorgane, die sich quasi mit Gewalt von Polizei ausgehend beschäftigen. Deshalb, wenn euch Polizeigewalt widerfahren sollte, probiert da immer irgendwie das aufzuklären, gegen vorzugehen und es nicht einfach so zu akzeptieren, weil es, also natürlich ist es immer eine Ermessenssache, aber es kann halt nicht sein, dass die Polizei einfach entscheidet, hier ist jetzt dieser Schmerzgriff angewandt oder sinnvoll angewandt oder nicht. Keine Ahnung, zum Beispiel auch bei Demos von Klimaaktivisten passiert das ja auch super oft, dass sie dann mit Schmerzgriffen weggebracht werden, was halt wirklich nicht nötig ist, weil der Konsens bei der Demo ist, wir verhalten uns gewaltfrei und die Leute lassen sich wegtragen, sobald die Polizei kommt, leisten überhaupt keinen Widerstand. Da ist es nicht nötig, Schmerzgriffe anzuwenden.
Was ich auch fast schlimmer finde bei den Klimaklebern, wie man so schon sagt.
Ah nein, nicht die Framing benutzen.
Sorry. Bei den KlimaaktivistInnen. Aber es gibt ja viele KlimaaktivistInnen, ne? Ja. Also die sich auf der Straße.
Der letzten Generation.
Ja, genau. Aber es gibt, ja gut. Ich möchte aber auch nicht Gruppen ausschließen. Also von den Menschen, die Straßen blockieren für den Klimaschutz.
Ohne Trecker.
Genau. Die nicht Bauern sind zusätzlich, BauerInnen. Dass die das Problem haben, dass denen wirklich auch Gewaltgriffe quasi angedroht werden, wenn sie nicht von alleine sich bewegen. Was ich eigentlich schlimmer finde, weil dann zeigt es ja schon, dass es nicht notwendig ist, sondern du benutzt das nur, weil du keinen Bock hast, die wegzutragen. Und das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Also habe ich auch schon sehr krasse Videos gesehen auf Twitter oder so, wie Leute dann sagen, irgendwie auch Polizeibeamtinnen sagen, ja, wir tragen sie jetzt nicht weg, weil ich habe Rücken. Deswegen müssen wir sonst Schmerzgriffe anwenden. Und die Person ist so, holen sie jemanden anderen, der keine Rückenschmerzen hat. Ja. So, das kann ja nicht sein, dass sozusagen mir Gewalt angedroht wird, weil sie Rückenschmerzen haben. Aber gut, anderes Thema.
Ich wollte noch eine Zahl droppen und zwar war ich da ein bisschen erschrocken, als ich das gesehen habe in der Vorbereitung auf die Folge. Und zwar werden in Deutschland im Schnitt, also jetzt auf die letzten 10 Jahre bezogen, jährlich mehr als 10 Menschen von der Polizei erschossen. Obwohl, ich bin nicht sicher, erschossen, getötet. Und also, keine Ahnung, ich hatte so irgendwie das Gefühl, dass das fast gar nicht passiert, weil man das mehr mitkriegen würde. Aber 10 Menschen pro Jahr, finde ich schon, ist echt eine krasse Nummer.
Ja,
also, das stimmt. Ja, könnte man auch irgendwie mal mehr in den Fokus der öffentlichen Debatte
absolut
rücken.
Und vor allem so Sachen wie, wenn eine Polizeikraft umgebracht wird, dann ist das wochenlang überall Thema. Also vielleicht auch trotzdem zu Recht.
Wahrscheinlich,
aber dass es eben da auch wieder so ein Gefälle gibt. Ne?
Genau,
dass
total.
Dass es da eben nicht symmetrisch ist, sondern dass es eher vertuscht wird dann in den einen Fällen und in den anderen eher riesen mediale Aufmerksamkeit bekommen.
Total. Und also ich finde halt dieses Gefälle, das muss man sich wirklich immer präsent machen, wenn man über die Polizei spricht oder auch wenn man mit der Polizei zu tun hat. Also das nochmal klargestellt. Ich finde es auch wirklich, wirklich nicht gut, wenn Menschen sich der Polizei gegenüber gewalttätig äußern. Also sowohl verbal als auch handgreiflich. Ich kann das in Teilen nachvollziehen. Ich bin auch immer sehr frustriert, wenn ich bei einer Demo bin und da auf einmal die Polizei willkürlich uns einkesselt oder anfängt, uns rumzuschubsen oder so. Natürlich probiere ich dann trotzdem nicht zuzuschlagen. Ich kann aber verstehen, wenn Leute dann wirklich da auch getriggert werden. Und ich finde halt, man muss dann wirklich da gucken, was ist hier die Ausgangssituation? Die Polizei ist eigentlich dafür da, die Situation zu deeskalieren. Die ist darauf geschult, mit solchen Situationen umzugehen und sich quasi nicht provozieren zu lassen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Und dann hat man halt da wirklich bewaffnete Menschen stehen vor einer Gruppe unbewaffneter Menschen und dann, also selbst wenn diese Gruppe unbewaffneter Menschen Gewalt anwendet an der Polizei, dann hat die Polizei trotzdem nicht Gewalt rückwirkend auf den Rest der Gruppe anzuwenden. Also das muss man sich wirklich immer klar machen, dass da ein super ungleichmäßiges Verhältnis besteht und dass deshalb Polizeigewalt immer aufs Schärfste verurteilt gehört. Immer.
Ja, absolut. Ich war auch schon mal auf einer Demo vom 1. Mai in Neukölln und da war das auch so, wir wurden eingekesselt.
Da waren wir zusammen. Letztes Jahr?
Nee, das Jahr davor war das, glaube ich.
Nein, letztes Jahr wurden wir auch eingekesselt.
Nee, wahrscheinlich jedes Jahr, aber das war nicht mit dir, bin ich mir ziemlich sicher. Genau, und das war auch so krass. Und zwar haben die da, das war auf einer riesigen Kreuzung in Neukölln, in Berlin. Und man kam da halt nicht mehr weg, weil die halt eingekesselt haben. Und dann haben die aber die ganze Zeit gesagt, ja, wer jetzt, also die Veranstaltung ist aufgelöst, wer jetzt den Platz nicht verlässt, macht sich strafbar oder was auch immer.
Ne? Ja, und man kommt aber nicht runter.
Und man kam aber wirklich nicht runter. Und dann, also ich war auch in einer Gruppe, die auf jeden Fall gehen wollte und das wurde auch irgendwie zu viel und auch super eng und ein bisschen klaustrophobisch und so. Und dann sind wir immer, also dann, man muss sich das vorstellen, es war wie so eine Kreuzung mit so vier sozusagen Seiten. Und da war überall standen halt Polizeikräfte in so voller Montur. Und da sind wir immer an irgendwelche Polizeikräfte rangegangen und haben gesagt, okay, wo können wir denn dann raus? Mhm. Und dann haben die immer alle gesagt, nach Südwesten.
Ja, krass, das habe ich auch schon erlebt.
Und dann sind wir halt nach Südwesten gegangen, ja, wo auch immer das sein soll. Also erstmal so, ich habe jetzt meinen Kompass nicht dabei, tut mir leid. Und
ich die konnten, schon immer.
Ja, aber weißt du, die konnten uns halt wirklich nicht sagen, wo wir hin müssen, krass, um diese Demo zu verlassen. Boah. Und überall, wo wir waren, also irgendwann hatten wir alle Seiten abgeklappert, also irgendwo muss Südwesten auch dabei gewesen sein und das, man muss sich vorstellen, es waren ja super viele Leute und auch super schwer da durchzukommen, man kann jetzt nicht
kann auch eine Massenpanik
von A nach B rennen so und dann haben die immer gesagt, ja hier nicht, hier nicht, hier nicht und irgendwann nach einer Stunde oder zwei, es hat wirklich ewig gedauert, haben die dann an irgendeiner Seite, die glaube ich auch nicht südwestlich war, haben die dann angefangen einfach einzelne Leute rauszulassen und zwar wollten die dann von jeder Person die Personalien checken oder so. Oder beziehungsweise haben das nicht gemacht, aber wollten irgendwie sich die Leute angucken, die da rauslaufen oder keine Ahnung was. Aber nun zu sagen, also das Problem ist auch, man kann dem nicht immer Folge leisten. Mhm. Und in so einer Situation wäre es natürlich auch möglich gewesen, dass sie sagen, ja, du bist nicht gegangen, wir nehmen dich jetzt fest. Und ich hätte nichts sagen können, weil ich war noch da, aber ich konnte halt nicht gehen. Aber wer soll mir das doch glauben, ne?
Voll.
Also es ist wirklich schwierig manchmal, da sich irgendwie, also man kann sich nicht immer richtig verhalten auch.
Nee, das stimmt. Also ich habe eine ganz ähnliche Erfahrung auch gemacht bei einer Take Back the Night-Demo, wo nur Flinter-Personen anwesend waren. Und da waren wir in einer Gasse quasi und die Polizei hat auf einmal entschieden, so die Demo quasi zu beenden, hat vorne dicht gemacht, ist dann mit den Schlagknüppeln vorne auf die erste Reihe los und wir haben dann natürlich alle probiert irgendwie abzuhauen und dann meinten auch die PolizistInnen an der Seite, geht nach Süden oder was, da war eine Mauer. Also das ist auch schon so ein bisschen deren Taktik und da dachte ich auch, wir sind hier bei einer Flinter-Demo abends und gegen das Patriarchat und die Polizei hat nichts Besseres zu tun, als uns hier in einer dunklen Gasse, wo es keine Fluchtmöglichkeit gibt, einzukehren. Das ist halt wirklich so, also ich glaube schon, dass da auch wirklich Schikane hintersteckt, sodass sie halt zeigen wollen, wir sind hier die Mächtigen, ne, die quasi euch in der dunklen Gasse überfallen können. Ja. So wie das genau, wogegen ihr euch hier gerade auflehnen könnt, wir mit euch machen und uns kann keine Gefahr blühen. Also ist schon echt, echt schwierig.
Genau, und da gibt es natürlich auch viel krassere Stories als jetzt nur ein bisschen draufhauen. Also wirklich von Morden, der Fall von Uri Jalloh ist, glaube ich, vielen bekannt.
Der bekannteste wahrscheinlich.
Wo jemand in einer Zelle verbrannt ist und bis heute das nicht richtig aufgeklärt wurde.
Es weil halt auch da alle zusammengehalten
haben. Genau, alle zusammengehalten. Es gibt irgendwie Gutachten, dass das gar nicht sein kann, dass er sich selbst angezündet hat und so. Und macht irgendwie auch alles keinen Sinn. Aber gut, das ist eine Sache. Es gibt dann noch Probleme wie zum Beispiel in Hamburg diese Brechmittelfälle, dass Leute zum Erbrechen gezwungen wurden und dann sind, glaube ich, auch ein paar gestorben und also auch alles nicht richtig aufgeklärt und so, wo unser jetziger Bundeskanzler übrigens Bürgermeister war, was auch sehr interessant ist, kann man alles gut nachlesen. Auch meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit hat diese Geschichte bekommen. Das war kein solcher Satz, aber seht das mir bitte nach. Genau, und ich wollte da nur noch dazu anführen, ich habe auch ein Zitat mir rausgesucht von Amnesty International. Die haben in etlichen Jahren Informationen gesammelt zu Polizeigewalt. Ich glaube, das letzte Mal 2010. Und sie haben auch gesagt, Zitat, die Ermittlungsmethoden und Abläufe in Fällen mutmaßlicher polizeilicher Misshandlung beziehungsweise unverhältnismäßiger Gewalteinwendungen entspricht sozusagen bedauerlicherweise noch nicht den Grundsätzen, die von Deutschland unterzeichneten Menschenrechtsabkommen verankert sind.
Ja, krass.
Also, dass wirklich, also auch internationale Menschenrechtsorganisationen sagen, dass es da in Deutschland große Lücken gibt. Also, man kann das schon ernst nehmen als echte Probleme.
Total, das ist echt erschreckend. Deutschland rühmt sich immer so, als wären wir irgendwie so fortschrittlich. Aber ich finde, es gibt wirklich viele krasse Probleme, wo wir ganz schön hinterherhängen. Und eben die Polizei gehört dazu.
Und vielleicht noch ein paar Zahlen, um das ein bisschen zu veranschaulichen. In Deutschland gab es 2021 2790, also fast 2800 Ermittlungen zu Polizeigewalt, also Gewalt von PolizistInnen gegen andere. Und davon sind 2% vor Gericht gelandet.
Ja, krass, ist fast wie bei Vergewaltigung.
Ja, also nur in den aller seltensten Fällen landet das überhaupt vor Gericht. Nur als Vergleich, der Durchschnitt für alle anderen Delikte ist 20%.
Krass.
Also entweder es wird nie vor Gericht behandelt und sozusagen die Staatsanwaltschaft weigert sich, das danach zu fahnden, das ernst zu nehmen. Oder die andere Möglichkeit ist, dass es extrem viele Leute gibt, die einfach willkürlich die Polizei anzeigen, aus Schikane. Ich tippe eher auf das Erste.
Ich glaube auch.
Aber das ist wirklich ein Problem. Und diese 2800 sind halt das Hellfeld. Es wird geschätzt, dass das Dunkelfeld mindestens das 5- bis 6-mal so groß ist. Also es geht eher so Richtung 20.000 Fälle pro Jahr, wenn nicht sogar mehr. Das sind alles sehr Schätzungen. Und wie gesagt, es gibt kaum Studien dazu in Deutschland. Es ist extrem schwierig, da überhaupt gute Zahlen zu finden. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem. Also ich erinnere mich auch in der letzten Regierung, als Seehofer noch Innenminister war, wurde ja auch zum Beispiel diese Studie zu Rassismus in der Polizei überhaupt nicht zugelassen. Ja. Also es,
brauchen wir nicht zu untersuchen.
Genau, man möchte das auch nicht wissen, wie schlimm das Problem ist. Ja. Und ich glaube, so kann man auch keine ernste Diskussion darüber führen, wenn nicht mal Daten da sind.
Nee, total. Also das
und die sich auch weigern, sozusagen die zu erheben. Ne?
Ja, genau. Und damit können wir dann quasi zu unserem letzten Punkt kommen, beziehungsweise sind wir auch teilweise schon ein bisschen, also alternative Konzepte zur Polizei, vielleicht auch sogar die Abschaffung der Polizei oder auch Reformen. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel ist in den USA spätestens seit der Black Lives Matter Bewegung, die auch eine neue Bewegung entstanden, die sich Defund the Police nennt, oder sie hat seitdem mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und da ist eben der Grundansatz, dass quasi der eher Polizeigelder entzogen werden sollen und stattdessen diese Gelder in soziale Programme fließen sollen oder auch in Gemeinschaftsinitiativen. Und da steht eben im Fokus, dass quasi die Ursachen von Kriminalität und sozialen Problemen bekämpft werden sollen, dass quasi Leute es gar nicht nötig haben, kriminell zu werden, was ja in dem System, wie wir es aktuell haben, mit der Polizei nicht der Fall ist, sondern da wird halt dann, wenn quasi etwas passiert ist, wird es bestraft, aber es wird nicht dagegen angegangen, warum muss diese Person überhaupt ein Brot kaufen.
Und natürlich ist das in den USA nochmal eine andere Sache, also dass die Polizei wirklich noch militarisierter und es gibt wirklich, also ich habe zum Beispiel gelesen, ich glaube Chicago gibt 600 Millionen Dollar pro Jahr für ihre Polizei aus oder so, also fast eine Milliarde Dollar in bestimmten Städten wird in den USA nur für die Polizei ausgegeben. Und das fehlt dann natürlich in diesen ganzen sozialen Themen. Ich habe da auch eine interessante Untersuchung gefunden von Patrick Sharkey, einem Soziologieprofessor aus Princeton. Und er hat auch gesagt, erstens ganz interessant, er sagt, wenn man mehr Polizei auf die Straße schickt, gibt es weniger Gewaltverbrechen. Mhm. Also das ist vielleicht so ein bisschen unangenehm für Leute, die sozusagen keine Polizei wollen. Und da haben wir auch ganz viele Experimente gemacht mit so Hotspots und haben geguckt, wie das mit der Terrorwarnstufe zusammenhängt, weil dann auch mehr PolizistenInnen im Einsatz sind und so. Also das stimmt, mehr Polizei führt zu weniger Gewaltverbrechen. Aber sie haben auch herausgefunden, dass wenn man quasi so Public Workers, also so öffentliche Bediensteten, irgendwie Sozialarbeiter, halt andere Leute einsetzt, quasi Menschen, die der Nachbarschaft, also wo die Nachbarschaft diese Person vertraut, die quasi die Kriminalität, aber vor allem auch die Gewaltkriminalität besser, also stärker reduziert wird als beim Einsatz der Polizei.
Ach, voll gut. Ja, ich hatte gehofft, es kommt noch ein Aber.
Ja, also nee, aber ich meine, das ist ja trotzdem interessant. Also das zeigt ja, die Polizei bringt wirklich was, aber vielleicht gibt es ja andere Gruppen, die das noch besser können.
Voll gut,
und vielleicht auch weniger problematische Einsätze. Und dadurch würde ja auch die Polizei entlastet werden. Ja. Also ich glaube, man könnte sich da schon ein Modell vorstellen, wo man der Polizei sozusagen nur die absolut gefährlichsten und irgendwie vielleicht gewaltbereitesten Situationen quasi übergibt und man viele andere Situationen, die wirklich eigentlich die Polizei nicht machen müsste, quasi anderen überlässt.
Klar, voll. Gerade auch zum Beispiel im Bereich häusliche Gewalt oder so, wäre es natürlich viel sinnvoller, wenn da irgendwelche SozialarbeiterInnen hingehen oder teilweise vielleicht auch PsychologInnen oder so, die dann wirklich auch die Möglichkeit haben, diese Situation zu deeskalieren und nicht eine Polizei mit einem Maschinengewehr.
Genau, absolut. Er sagt auch, also es gibt andere Forschung zu Straßenhilfsprogrammen und da kommt halt heraus, dass die meisten Konflikte und Auseinandersetzungen eben besser von so Gewaltunterbrechen oder Mediatoren und geschulten Fachleuten entschärft werden können. Er sagt, physische und psychische Krisen können viel besser von Sanitätern und medizinischem Fachpersonal bewältigt werden und Verstöße gegen die öffentliche Ordnung können besser von ObdachlosenhelferInnen, BeraterInnen und anderen SozialarbeiterInnen behandelt werden. Mhm. Und was ich wirklich spannend fand, er hat gesagt, es mag naiv erscheinen zu glauben, dass die meisten Straftaten außerhalb der Strafverfolgungsbehörden oder das Strafrechtssystem geklärt werden können. Aber er meinte, in der Realität ist dies jedoch bereits der Fall, wie du eben schon meintest. Also aus Daten der National Crime Victimization Survey geht zum Beispiel hervor, dass etwa die Hälfte der sexuellen Übergriffe, Raubüberfälle und schweren Körperverletzungen nicht bei der Polizei angezeigt werden. Zum Teil ist das natürlich auch problematisch, weil wahrscheinlich die Leute sich nicht trauen, aber zum Teil, sagt er, liegt das auch daran, dass Menschen wirklich nicht wollen, dass die Person, die ihnen Gewalt angetan haben, irgendwie Rechtsverfolgung fürchten müssen. Er meinte, viel öfter wollen die Leute, dass die Person, die ihnen Schaden zugefügt haben, halt den Schmerz verstehen, den sie verursacht haben, sie persönlich zur Verantwortung bekennen und sich verpflichten, ihr Verhalten zu ändern.
Ja.
Und die wollen selber sozusagen nicht unbedingt, dass die Polizei einschreitet.
Ja, da habe ich auch ein sehr gutes Konzept zu gefunden. Also quasi auch eine Alternative zur Polizei, das nennt sich Restorative Justice, also auf Deutsch wäre das dann sowas wie Wiedergutmachungsgerechtigkeit. Mhm. Und da ist eben auch der Ansatz, dass beziehungsweise der Gedanke ist, dass traditionelle polizeiliche Maßnahmen eben oft zu weiterer Eskalation von Konflikten führen und auch zu der Verschärfung von sozialen Problemen. Und das Konzept ist dann, dass die StraftäterInnen Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Mhm. Also sie müssen sich aktiv darum bemühen, den Schaden, den sie verursacht haben, dann wieder gut zu machen. Das kann dann eben eine Art Versöhnungsprozess sein, ein moderierter oder auch ein Opfer-Täter-Ausgleich oder eben auch andere Formen von alternativer Konfliktlösung. Also das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Und mir war nicht bewusst, dass man das quasi so sehen kann, dass das zum großen Teil jetzt schon stattfindet. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, viele Leute denken vielleicht, wenn jemand mir etwas angetan hat, dann kann ich nur Gerechtigkeit dadurch empfinden, wenn diese Person 20 Jahre hinter Gittern sitzt. Ja. Aber natürlich ändert sich dann auch nichts an der Situation. Ja. Und vielleicht wäre es natürlich viel besser, wenn die Person es einfach ihren Fehler, weiß ich nicht, wieder gut machen würde auf irgendeine Art und Weise.
Und letztlich ist das ja auch okay. Ne? Die Person kann ja dann die Polizei rufen oder kann eine Anzeige erstatten. Aber das Problem ist ja oft, dass Menschen gar nicht die Polizei rufen wollen, aber die sozusagen unweigerlich kommt und man sozusagen gar keine Möglichkeit hat, das außerhalb des Strafprozesses zu regeln. Ja. Und das soll ja, also vielleicht, also das, ich habe das Gefühl, das wäre vielleicht gut, wenn man sozusagen selber entscheiden kann, wie möchte ich das jetzt wirklich regeln? Ne?
Ja. Ja, voll. Also ganz oft gibt es eben auch dann da noch verschiedene Problematiken, die zusammenkommen. Zum Beispiel eine Frau, die aufgrund ihres gewaltvollen Partners zum Beispiel ein Aufenthaltsrecht in Deutschland hat. Wenn der sich dann ihr gegenüber gewaltvoll äußert, will sie nicht die Polizei rufen, weil halt unter Umständen sie ihren Aufenthaltstitel dann verliert, wenn er quasi aufgrund seiner gewaltvollen Handlung abgeschoben wird und solche Sachen.
Ja, das ist nochmal was
also,
anderes.
Also da spielen ja aber auch krasse Dinge mit rein halt und eben dieses Gefühl, dass die Polizei eine Sicherheit vermittelt, ist eben eine sehr privilegierte Haltung und trifft nicht für viele Menschen in Deutschland zu. Und aber was ich auch nochmal ganz wichtig finde zu sagen, eben dass sowas wie Restorative Justice dann auch funktionieren kann, dafür ist es eben auch nötig, dass insgesamt ein umfassender gesellschaftlicher Wandel stattfindet, hin zu mehr Gerechtigkeit und Solidarität und auch Partizipation und eben wir wegkommen von diesem Mindset, das wir auch alle irgendwie verinnerlicht haben, dass eben quasi eine Tat bestraft werden muss. Es muss halt viel mehr geguckt werden, wie können Taten im Vorfeld verhindert werden und wie kann aber eben, wenn dann doch eine Tat passiert ist, quasi dafür gesorgt werden, dass es nicht nochmal passiert und aber auch die Person eben wieder auf irgendeine Art und Weise in die Gesellschaft mit integriert werden.
Ja, und gerade dieses Kriminalisieren, also man hat das in den USA gesehen bei diesem War on Drugs, ne, seit den 90ern, dass die da so krass gegen Drogen vorgehen, hat halt auch nichts gebracht. Nee. Also der Schwarzmarkt ist nur größer geworden, sie haben irgendwie 4% ihrer Bevölkerung im Knast.
Und haufenweise Geld ausgegeben
und es ist nicht sicherer geworden und die Reichen sind reicher geworden. Also irgendwie eigentlich komplette Verfehlung des Ziels, sozusagen für mehr Sicherheit zu sorgen oder auch die Leute gesünder zu machen, sondern es ist auf sozusagen, außer dass mehr Geld gemacht wurde, wurde nichts erreicht. Und ich glaube, ich meine, natürlich ist das in Deutschland nicht so krass, aber das ist wirklich eine Gefahr, dass man hier sozusagen denkt, also sozusagen, wenn man stärker draufhaut, dann gibt es auf einmal irgendwie weniger irgendwie Kriminelle oder so. Nee, das ist, funktioniert halt nicht wahrscheinlich so. Und übrigens auch viele Interventionen sind natürlich auch zu optimistisch. Ne? Also viele Leute sind einfach, also die wirklich krassen Gewaltbereiten oder Leute, die Straftaten begehen, sind das halt auch oft für eine bestimmte Zeit und es betrifft, glaube ich, auch eher junge Männer. Mhm. Und die wachsen da halt raus. Das ist halt das Krasse. Also die Intervention bringt gar nicht so viel. Mhm. Und das ist aber auch okay. Aber das ist halt ein sehr kleiner Teil der Gesellschaft. Ne? Die meisten Leute wollen halt nicht gewaltvoll sein und sind nicht böse und kriminell.
Ja, und wollen nicht kriminell sein, genau. Und werden halt irgendwie durchs System dazu gezwungen.
Halt auch berücksichtigen. Ja. Ich fand es ganz interessant, in dieser Studie Gewalt im Amt haben die auch gesagt, das war von der Frankfurt am Main, die Uni da, die Goethe-Universität, was da so die Hauptgründe sind. Die haben gesagt, es ist auch ein Kulturproblem, es ist auch ein institutionelles Problem. Die haben gesagt, es müsste auch bessere Ausbildungen geben, die intersektioneller ist, rassismuskritischer und so weiter. Die haben aber auch gesagt, und das finde ich auch spannend, dass auch ganz konkrete Sachen sind, mangelhafte Kommunikation innerhalb der Polizei, Stress, Überforderung, Personalknappheit, diskriminierendes Verhalten, das ist das, was ich eben gesagt habe, und auch inadäquate Einsatzplanung, die sozusagen überhaupt erst diese Situation entstehen lassen, bei Demos oder so, wo die Polizei halt dann das Gefühl hat, sie muss Gewalt ausüben. Also das ist wirklich ein komplexes Thema und ich glaube, das ist zwar ein institutionelles generelles Problem. Aber natürlich hängt es auch damit zusammen, dass zum Teil die da vielleicht zu wenig Personen haben, die schlecht eingesetzt werden, die übermüdet sind, zu viel auch vielleicht von denen abverlangt wird. Deswegen eben dieses Ziel, möglichst viele Aufgaben vielleicht auch anderen Menschen zu übergeben, würde ja irgendwie, also ich habe das Gefühl, es gibt so eine Win-Win-Situation, wo die Polizei halt weniger mit Bagatelldelikten und also jetzt Falschparkern sich wirklich nicht, ich meine, das war einfach das Ordnungsamt, also sie machen das ja trotzdem auch, ne? Ja. Sich damit nicht abnutzen müssen und man dafür halt die Leute, die das besser können oder wo auch einfach bessere Ergebnisse herauskommen oder zum Teil auch die, dass man Personen einsetzt, von denen die Community selber, die Stadt oder der Stadtteil selber denen mehr vertraut, ne? Ja, weil das irgendwie SozialarbeiterInnen sind, die sie kennen und so, dass das natürlich vielleicht besser für alle wäre einfach, wenn man das macht.
Ja, auf jeden Fall besser aufteilen und die Aufgaben denjenigen, die da drin ausgebildet sind und keine Ahnung, ich glaube, wenn man es dann alles mal sich genau anguckt und alles irgendwie aufteilt, vielleicht braucht man dann am Ende auch einfach gar keine Polizei mehr, sondern kann das einfach irgendwie anders regeln.
Und ich würde das gerne noch zum Ende sagen, du hast das kurz angesprochen, aber ich habe das auch in mehreren Studien und auch in dieser Studie gesehen, alle sagen, das Problem ist auch, es gibt keine unabhängige Aufklärungsstelle, die Polizei ermittelt immer gegen sich selbst oder andere also es gibt Bundesländer, da macht das die Polizei wirklich gegen sich selbst. Es gibt Bundesländer, da macht das eine benachbarte Polizei oder Staatsanwaltschaft. Ja. Aber das wirkliche Problem ist halt, dass auch die Staatsanwaltschaft selber ist ja auf die Polizei angewiesen für andere Fälle. Und die benutzen ja auch die Polizei oft als ZeugInnen. Das heißt, die wollen sich natürlich mit denen auch nicht verspielen und können gar nicht so hart vorgehen gegen die, weil sonst ihr eigener Job unmöglich wird. Das heißt, es gibt wirklich einen Interessenskonflikt. Es gibt zwar so ein paar unabhängige Stellen in Deutschland, aber die sind auch im internationalen Vergleich super schlecht. Mhm. Also die haben oft keine Akteneinsicht, haben eigentlich gar keine Möglichkeiten, da einzuschreiten und so. Also es müsste wirklich eine unabhängige Institution geben, die quasi wirklich gucken kann, was auch unvoreingenommen, die wirklich gucken kann, was ist passiert, vielleicht so ein bisschen mediieren, die halt selber Akteneinsicht hat. Man würde ja denken, dass das irgendwie das A und O, aber irgendwie existiert das einfach in Deutschland nicht. Das ist schon krass. Und ich muss da auch sagen, ich habe wirklich zum Teil erschreckende Zitate gesehen von der Polizeigewerkschaft, ist vielleicht auch zu erwarten, aber die meinte, also der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hat zum Beispiel gesagt, es soll keine Kennzeichnungspflicht geben, genau, das habe ich vielleicht vorhin noch nicht richtig explizit gesagt, aber es gibt auch nicht in jedem Bundesland Kennzeichnungspflicht, das heißt, oft weiß man auch überhaupt nicht, wer das ist.
Oder also, dass die PolizistInnen quasi gekennzeichnet sind.
Genau, also irgendeine Nummer haben oder irgendwas.
Zum Beispiel 1312 wäre eine passende Nummer.
Dass man die irgendwie wieder halt zur Rechenschaft ziehen kann, wenn wirklich Straftaten begangen wurden. Der hat gerade gesagt, diese Kennzeichnungspflicht wäre ein politisches Kampfinstrument linker Parteien, um die Polizei öffentlich zu diskreditieren und ihre Beschäftigten unter Generalverdacht zu stellen.
Krass, ey.
Und eine andere Sache, nämlich Bodycams, was ja auch eine interessante Idee wäre, nämlich, dass man quasi alle Polizeiinteraktionen aufnimmt und so halt dann wirklich irgendwie auch mehr Beweise hätte, weil das ist das andere Problem.
Oft die werden auch sehr kritisch gesehen. Auch das wird dann oft eben ausgelegt, dass es gut für die Polizei ist.
Aber es ist ja trotzdem interessant, also das kann man ja drüber reden. Und er meinte, das wäre eine Bespitzelung von BeamtInnen. Und dann aber darauf angesprochen, dass es quasi oft halt nur in 2% der Fälle vor Gericht ist, sagt er halt, daran, dass es halt an Sachbeweisen mangelt, sieht man halt, dass die meisten Vorwürfe gegen die Polizisten halt haltlos seien.
Ja, so ein Bullshit,
Was ich halt so krass finde, weil man kann nicht sagen, okay, man darf irgendwie keine Kennzeichnungsnummern haben und sozusagen, also man kann nicht die Möglichkeiten der Beweisaufnahme verhindern und dann aber sagen, weil es keine Beweise gibt, gibt es ja auch kein Problem.
Sieht man ja, ist kein Problem da.
Also finde ich wirklich total krass. Und er hat auch gesagt, und das finde ich fast noch krasser, es gibt schon unabhängige Ermittlungsstellen, nämlich die Staatsanwaltschaften. Und wenn Ermittlungen eingestellt werden, könne man Rechtsmittel einlegen. Und es wäre schlicht verfassungswidrig, wenn man eine Berufsgruppe sozusagen politisch, nur für eine Berufsgruppe eine politisch gelenkte Paralleljustiz ermitteln würde. Mhm. Und dass das nur da sei, um sozusagen dann zu einem politisch erwünschten Ergebnis zu gelangen. Also man sieht schon, ich glaube, eine absolut naive Vorstellung davon, oder bestimmt nicht wirklich naiv, sondern ich meine, vertritt halt die Position seiner Gewerkschaft. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht selber versteht, dass das irgendwie schwachsinnig ist.
Ja, keine Ahnung. Also würde er wahrscheinlich nicht so sagen, wenn er selber denken würde, dass es schwachsinnig ist. Aber ist schon echt einfach eine krasse Annahme, davon auszugehen, dass einfach die Staatsanwaltschaften da komplett frei sind von diesem Bild wie Polizei.
Ja, und ich habe auch, ich meine, das ist natürlich auch wieder alles nur anekdotisch, aber ich habe wirklich auch so Horror-Stories gelesen, wie zum Beispiel, ich glaube, in Rheinland-Pfalz war das, dass irgendjemand auch über eine ihm hat ein Polizist ins Gesicht geschlagen und dann hat er Anzeige erstattet und dann kam eine Gegenanzeige und dann haben 20 PolizistInnen ausgesagt, er sei über die Absperrung von der Demo übergeklettert und dabei habe ein anderer Polizist seinen Helm hochgehoben und habe ihn nur dadurch am Kopf verletzt.
Ja.
Sozusagen, dass er nicht geschlagen wurde, sondern dass das eine Bewegung des Helms war von einem Polizisten und 20 andere Polizisten haben halt ausgesagt, dass er über die Absperrung geklettert ist, krass, von dem er sagt, er ist da nie drüber geklettert. Und dann wurde auch halt die Ermittlung wurde fallen gelassen und das macht auch gar keinen Sinn, weil irgendwie seine Kopfverletzung kam halt von oben und das, also so wie der Fall geschildert war, macht das halt gar keinen Sinn, dass sozusagen er von einem Helm getroffen worden sein konnte von einem anderen Polizisten.
Echt unglaublich.
Und genau, es wurde dann auch fallen gelassen von der Staatsanwaltschaft und er musste 600 Euro Strafe zahlen.
Krass.
Und das sieht man halt, also wenn man nur sozusagen Aussage gegen Aussage geht und dann die Staatsanwaltschaft automatisch der Polizei vertraut, dass es halt auch überhaupt nicht geht. Nee. Also natürlich kann man dann keine sozusagen Justiz erwarten oder Gerechtigkeit. Klar.
Also es gibt natürlich auch Fälle, wo die Staatsanwaltschaft nicht einfach der Polizei vertraut, sondern halt auch vielleicht wirklich genau hinguckt und dann auch eben den ZivilistInnen glaubt. Aber also ich finde, das ist ja auch total verständlich, dass die Staatsanwaltschaft natürlich näher an der Polizei ist als an der anderen Seite. Sie vertreten nun mal beide den Staat und stecken dadurch irgendwie zusammen unter einer Decke und gehören zusammen. Und deshalb, ist es halt schon einfach verständlich, wenn sie da erstmal der Polizei glauben. Also kann man schon verstehen, aber natürlich ist es halt ein Zeichen dafür, dass es sehr problematisch ist und sehr gefährlich ist, sich mit der Polizei anzulegen. Aber nichtsdestotrotz super wichtig. Ja, weiter so.
Genau, allein schon für die Statistik. Und die sagen halt auch, es bräuchte mehr Transparenz. Also wie die sagen zum Beispiel, man weiß gar nicht so genau, wie viele Fälle es überhaupt gibt, auch Todesfälle und so. Das ist nicht unbedingt einheitlich erfasst. Dass es halt eben nicht überprüfbar ist, dass die Aus- und Fortbildung auf jeden Fall intersektionaler werden soll und rassismuskritischer und eben auch diese Ungleichbehandlung von benachteiligten Gruppen und rassistische Strukturen, dass das eben mehr hinterfragt werden müsste. Und sie sagen, ein ganz wichtiger Punkt ist noch die Stärkung der Position der Betroffenen, also dass man es halt einfacher macht für Betroffene, sozusagen auszusagen, Rechtsmittel einzugehen, dass sie mehr Hilfe bekommen, dass man eben diese Beweislast-Geschichte irgendwie so macht, dass quasi die überhaupt eine Chance haben, ihren Fall überhaupt darzustellen und nicht sofort mit einer Gegenanzeige rechnen müssen.
Ja, das wäre ganz gut.
Ich glaube, wir sind damit auch am Ende.
Ich glaube auch. Wir haben uns hier schon ganz schön den Mund fusselig geredet.
Ja, es war eine sehr dichte Informationsmenge.
Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ich hoffe, ihr seid selber kein Opfer von Polizeigewalt geworden oder werdet es nicht. Wenn doch, dann steht für eure Rechte ein und lasst euch auch nicht schikanieren, lasst euch nichts bieten, gerade bei Demos und bleibt links.
Rechtsbeistand.
Bleibt grün und bleibt versifft und bis bald.
Ciao.